Sie hören 1820, das unverzichtbare tägliche Abendjournal bei Kontrafunk. Donald Trump hat die britische Rundfunkanstalt BBC auf bis zu 10 Milliarden US-Dollar verklagt. Grundlage ist eine Folge der BBC-Sendung Panorama, in der Ausschnitte seiner Rede vom 6. Jänner 2021 so selektiv zusammengeschnitten wurden, dass es so wirkte, als hätte er zu Gewalt beim Sturm aufs Kapitol aufgerufen. Eine Darstellung, die Donald Trump der Verleumdung bezichtigt und er wertet das Ganze als Versuch, die US-Wahl zu beeinflussen. Er wirft folglich der BBC irreführende Geschäftspraktiken vor. Die BBC selbst räumt einen Fehler ein, möchte sich natürlich juristisch verteidigen. Dazu haben wir jetzt in der Leitung unseren USA-Korrespondenten, den Kontrafunker Colin McMahon. Servus.
Grüß dich, Florian. Freue mich, dabei zu sein.
Was ist passiert bei dieser Milliardenklage? Da geht es ja wirklich um viel Geld. Die Frage ist, ob die BBC das überhaupt stemmen könnte, wenn sie verliert.
Ja, Trump hatte das ja schon im November angedroht und die BBC hatte sich auch bereits schon entschuldigt. Der Chefintendant und die Chefredakteurin sind bereits zurückgetreten wegen diesem Dossier, das veröffentlicht wurde über die BBC, in dem es unter anderem auch um diese Trump-Rede ging. Er hat gesagt, er überlegt sich das, ob er die Entschuldigung annimmt. Eine Abfindung hat die BBC aber verweigert. Und das hat er jetzt wohl kurz vor Weihnachten zum Anlass genommen, diesen Hammer zu bringen. Und zwar nicht eine Milliarde Klagesumme, um die es ursprünglich gegangen sein soll, oder 5 Milliarden, wie irgendwie angedacht waren, sondern jetzt 10 Milliarden, weil das nämlich 2 Anklagepunkte sind. Einmal wegen Diffamierung und einmal wegen irreführender Geschäftspraktiken. Das ist ein Gesetz aus dem Bundesstaat Florida.
Wo wird denn dieses Gerichtsverfahren stattfinden? Ist es eine US-amerikanische Sache oder geht das nach Großbritannien?
Na ja, das hat er natürlich in Miami eingereicht, weil nur in Amerika sind solche Klagesummen üblich. Das geht vor das Bundesgericht in Miami. Er hat sich auch einen Bundesstaat ausgesucht, in dem die Republikaner an der Macht sind, in dem die Richter also eher Trump wohlgesonnen sind. Er hat Florida seine besten Erfolge erzielen können, wenn es um die Razzia zum Beispiel in seinem Anwesen in Mar-a-Lago ging. Und zum Beispiel vor New Yorker und Washingtoner Gerichte, die ja eher demokratisch geprägt sind, immer verloren. Also das ist leider der Zustand jetzt der amerikanischen Justiz, dass die Gerichte so derart politisiert sind, dass man sich aussuchen muss, in welchem Bundesstaat man klagt, weil man sonst verlieren wird. Also beim politischen Gegner brauchst du nicht vom Gericht aufzutreten, da bist du in Gottes Hand.
Tja, das sieht man überall in der westlichen Welt, dass Richter Politik machen wollen. Trump hat aber in seiner ersten Amtszeit auch sehr viele Richter besetzt, soweit ich weiß. Also ob sich da Chancengleichheit eingestellt hat, wage ich jetzt nicht zu beurteilen, aber ist da etwas bekannt darüber?
Na, das sind Bundesrichter. Wenn man erstmal auf der Bundesebene sitzt, da hat er auch wirklich eine Handhabe gehabt, aber diese anderen Klagen, die gegen ihn angestrebt wurden in New York und Georgia und in Washington, das ging nicht sofort auf der Bundesebene los. Deshalb wahrscheinlich auch gleich beim Bundesgericht in Florida eingereicht. Und wie gesagt, 2 mal 5 Milliarden, das hat bei der BBC doch für einigen Schock gesorgt. Wenn man jetzt das englische Fernsehen verfolgt hat heute, egal ob es die konservativen oder eher linken Medien waren, da herrscht schon Konsternierung, wie das jetzt weitergehen wird.
Ja, wobei am Ende des Tages wahrscheinlich der britische Steuerzahler bezahlen müsste, wenn die BBC verliert. Aber eine schöne Sache wäre das natürlich nicht. Wie reagieren nun die etablierten Medien? Die Medienlandschaft in den USA ist ja doch mehrheitlich, glaube ich, trotzdem linksorientiert. Wie reagieren die darauf? Gibt es da Headlines? Gibt es da starke Wortspenden?
Ja, die konservativen Medien, die bejubeln das natürlich und die eher links geprägten, eher Mainstream-Medien, die reden von einem Angriff auf die Pressefreiheit und so weiter, wobei das natürlich wirklich selektive Wahrnehmung ist, weil Obama hat zum Beispiel 2008, 2009 einen regelrechten Kleinkrieg gegen Fox News vom Zaun gebrochen. Und die Beispiele von Zensur und Klagewellen gegen konservative Medien, die passen ja kaum auf eine Seite, wenn ich Stichpunkte mache. Und jetzt wird plötzlich auf der linken Seite entdeckt, dass Klagen gegen Medien, eine Einschränkung der Pressefreiheit sind. Wobei Alex Jones zum Beispiel eine Klage von 1,5 Milliarden bekommen hat und Fox News sich mit dem Wahlmaschinenanbieter Dominion auf 787 Millionen Dollar einigen musste. Also das ist nichts Neues und Trump hat ja schon auch einige Medien erfolgreich verklagt. Meistens wird da außergerichtlich geeinigt, aber er geht da rein mit diesen enormen Klagesummen, die in Amerika durchaus üblich sind. Weil da geht es um punitive damages und nicht Schadensersatz. Es geht nicht darum, was Trump an Schaden erlitten hat, sondern es geht darum, wie viel muss der Beklagte, wenn er zu Recht beklagt wird, wie viel muss der zahlen, dass es ihm richtig wehtut. Das ist ja eigentlich eine Errungenschaft der amerikanischen Verbraucherschützer und Ralph Nader aus den 60er, 70er Jahren, die gesagt haben, so Kleckerbeträge, wie sie in Deutschland, Österreich, Schweiz üblich sind, so ein paar tausend Euro, wenn dir irgendwie ein Finger fehlt oder sowas, das wirkt nicht auf diese mega großen Firmen. Wir müssen Klagesummen einführen, die dem Verbrecher sozusagen ernsthaft schaden, das nennt man punitive damages, und darauf legt es Trump immer wieder an. Und da hat er zum Beispiel sich mit CBS erstmal bei einer 10 Milliarden Dollar Klage wegen einem irreführenden, zusammengeschnittenen Interview seiner politischen Gegnerin Kamala Harris dann schließlich auf 16 Millionen außergerichtlich geeinigt zum Beispiel. Also er hat durchaus Erfolg mit dieser Strategie und das wird man auch bei der BBC registriert haben.
Jetzt wäre natürlich interessant, wie sich die BBC zu verteidigen plant. Wurde da schon eine konkrete Strategie geäußert oder sagte man jetzt nur, ja, wir nehmen den Rechtsstreit auf, wir lassen das natürlich nicht so auf uns sitzen?
Ja, da herrscht für meine Begriffe wirklich heillose Panik. Einerseits wird gesagt, nein, das geht doch nicht, er hat doch überhaupt nichts in der Hand, wir sind doch gar keine amerikanische Firma. Andererseits führen die Klageschrift ist wohl sehr gut ausgearbeitet. Also dieser Dokumentarfilm wurde in Florida gedreht. BBC hat eine Niederlassung in Miami. Also sie hat dort einen Geschäftssitz, eine Geschäftsadresse, eine ladungsfähige. Und die Trump-Anwälte führen an, dass dieser Dokumentarfilm auch in Amerika empfangbar war über etwas namens BritBox. Das ist eine Streaming-Service für britische Medien im Ausland oder eben per VPN. Also sie führen an, dass dieses Medium auch in Florida zu erreichen wäre, aber auch tatsächlich diese Geschäftsverbindungen der BBC nach Florida. Und das wird glaube ich, schwer abzuwehren zu sein, vor allem da es ein Bundesstaat ist, eben der eher Trump gewogen ist.
Dieser Sturm auf das Kapitol war ja ein sehr zentrales Thema für eine Personengruppe oder Interessentengruppe, die man auch als tiefen Staat kennt. Das wurde in absolut jedem Land zitiert. Ich erinnere mich noch an die Corona-Zeit in Österreich. Also jeder Politiker, vor allem die Linken und die Systempolitiker, hatten dieses Beispiel ständig im Mund und wollten zum Beispiel hier auch unseren Corona-Demonstranten ständig unterstellen, sie würden einen Sturm auf irgendetwas durchführen. Also das war ein ganz wichtiges Stichwort, das hier weltweit herumgereicht wurde. Darum ist dieser Fall natürlich von großer Bedeutung. Jetzt wäre interessant, ob man sieht, ob sich schon etwas bewegt hat in diesen etablierten Medienhäusern, die diesen Hoax damals verbreitet haben. Bei der BBC gab es ja schon Rücktritte. Könnte dieser Fall die journalistische Arbeitsweise großer Medien künftig beeinflussen?
Ja, das ist sehr interessant zu beobachten, wie das in Deutschland, in Österreich, Schweiz registriert wird. Weil dort sind die Medien natürlich im selben Boot. Die ARD zum Beispiel hat zum Beispiel einen Dokumentarfilm gemacht zur selben Zeit wie die BBC, parallel zu denen, auch in Zusammenarbeit mit der BBC und HBO. Das hat unsere Kollegin Critical Cat, Katharina Schmieder und die ÖRR-Watch-Seite auf X identifiziert und auch die Weltwoche. Denselben Schnitt gebracht und teilweise noch viel schlimmer. Ich habe eine Doku gefunden von Monitor von Georg Restle. Da wurde Donald Trump zusammengeschnitten mit einem Zitat von Rudy Giuliani, der auch dort gesprochen hat am 6.1., der gesagt hat, wir müssen Trial by Combat machen. Also nach diesem Aufruf von Donald Trump zum Kapitol zu marschieren, hat man das marschiert friedlich und patriotisch weggeschnitten, genauso wie dann bei der BBC. Aber dann dieses Zitat von Rudy Giuliani aus dem Kontext gerissen, wo er eigentlich um seinen legalen Kampf vor Gerichten und vor Ausschüssen um die Anfechtung dieser Wahl geredet hat und ein germanisches Recht zensiert hat aus dem Sachsenspiegel, wo es eben diese Kampf vor Gericht gab, diese Art Gerichtskampf, um einfach Stimmung zu machen für diesen rechtlichen Kampf, den er führen will. Das hat Georg Reste zum Beispiel aus dem Zusammenhang genommen, um sozusagen darzustellen, als wenn Donald Trump und Rudy Giuliani zu irgendeinem Straßenkampf aufrufen. Das ist natürlich völlig irre. Und jeder, der die Berichterstattung bei uns oder beim ORF oder beim SRF, beim ARD verfolgt hat, weiß, wie manipulativ die gegen Donald Trump vorgehen. Da ist von vorne bis hinten eigentlich alles zumindest mal sehr, sehr mit Schlagseite bedacht. Ja? Und wenn man sich da wirklich anfangen würde, die deutschen und österreichischen Schweizer Medien auseinanderzunehmen, da würde man bestimmt auf sehr viele Beispiele dieser Art treffen. Da wird sicher auch in den Redaktionsräumen der Öffentlich-Rechtlichen jetzt ganz stark drüber nachgedacht.
Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und wir haben uns vorgenommen, wir blicken noch auf ein anderes Thema in der Medienlandschaft in der USA. Da gibt es momentan eine gewaltige Übernahmeschlacht. Bis zu 108 Milliarden Dollar stehen im Raum und das ist vielleicht noch nicht das letzte Wort. Was passiert da? Worum wird geboten und wer bietet?
Ja, das ist die Übernahmeschlacht um Warner Brothers. Da hat ja die Firma Netflix, die mit den Obamas, Michelle und Barack Obama, geschäftlich verbandelt ist, 80 Milliarden Dollar geboten zur Übernahme dieses traditionsreichen Hollywood-Studios mit Harry Potter und Game of Thrones und Herr der Ringe in der Bibliothek und auch CNN im Paket. Eigentlich ein Wochenende später kam das Gegenangebot von einem Konsortium um Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump, und Investoren aus der Golfregion, die 107 Milliarden Euro für Warner Discovery geboten haben. Und da hat Jared Kushner jetzt angekündigt, aus dem Deal auszusteigen, wohl um eine zu nahe Beteiligung der Trump-Familie zu vermeiden, wobei es immer noch von ihm eingefädelt wurde und ganz klar eine Übernahmeschlacht gegen die Obamas darstellt. Und Jared Kushner war nur mit 200, also ich sag mal nur in Anführungsstrichen mit 200 Millionen mit seinen Affinity Partners an diesem Angebot, diesem feindlichen Übernahmeangebot beteiligt. Und Netflix und Warner haben bereits gesagt, sie wehren das ab, aber bei einem feindlichen Übernahmeangebot, das 20 Milliarden, 27 Milliarden mehr auf den Tisch legt, ist es natürlich herzlich egal, ob die das wollen oder nicht.
Ja, wie realistisch ist das, dass jetzt die konservative Gruppe den Zuschlag bekommt? Weil in den Medien wird ja geschrieben, es gibt einen Vorschlag intern, der Vorstand sagt, nein, dieses Angebot kommt nicht in Frage, aber wer entscheidet das letztendlich? Was müssen wir erwarten?
Na, wenn Sie ein feindliches Übernahmeangebot durchziehen, dann liegt das an den einzelnen Anlegern, die Teile an Warner halten. Also wer dieses Angebot annehmen will, der kann sich da gütlich tun. Und wenn man das ablehnt, dann eben nicht. Das Übernahmeangebot von Netflix ist ein freundliches Angebot. Das ist ja abgesprochen mit Warner, die wollen das so. Das war eigentlich in trockenen Tüchern, bis dieses feindliche Angebot kam. Das bleibt jetzt eben spannend, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Wobei es kann sein, dass wenn eine Übernahme durch Paramount die Paramount-Gruppe und Skydance von dem Investor David Ellison, der Sohn von Oracle-Chef Larry Ellison, das ist ja der federführend bei dieser Jared Kushner Lager ist. Wenn die den Zuschlag bekommen sollten, dann könnte es so Lösungen geben, dass CNN zum Beispiel verkauft werden muss. Dass nicht CBS News, die jetzt eine große konservative Wende vollzogen haben unter der Führung von Paramount und die New York Times-Journalistin Barry Weiss eingestellt haben als Chefredakteurin, dass da nicht zwei so große Medienmarken unter einem Dach toleriert werden von der FEC. Wenn die Trump-Leute das mit offenen Karten spielen, kann es so gut sein, dass CNN da ausgelagert oder verkauft wird, wenn das durchgeht.
In den USA läuft ja wirklich sehr, sehr viel Propaganda über die Medien, über die Filmwirtschaft, natürlich auch über die Serien. Also das ist hochinteressant zu beobachten in den jeweiligen Jahrzehnten, welche Inhalte da transportiert wurden. Da werden auch immer natürlich die jeweiligen außenpolitischen Feinde dargestellt, negativ dargestellt, die Taktik der US-Regierung unterstützt. Dementsprechend ist natürlich nachvollziehbar, dass die US-Regierung über Umwege hier Einfluss nehmen möchte. Andererseits hat es natürlich einen gewaltigen Geschmack. Ja. Also hat sich Trump eigentlich zu dem ganzen Thema geäußert?
Trump hat gesagt, er weiß nichts darüber und er guckt sich das mal an. Und er hat so ein bisschen scheinheilig getan, als wenn er seinen Schwiegersohn gar nicht kennen würde, so ungefähr. Also das nimmt ihn natürlich keiner ab. Deshalb muss da auch die Börsenaufsicht da drauf gucken, auf jeden Fall möglichst neutral. Aber so eine konservative Wende in den Medien, die wollen ja auch die Zuschauer. Ne? Also Netflix hat sehr gelitten durch ihr wokes Programm, durch ihr ständiges Transgender und Schwarzifikation von historischen Rollen. Und das wollen die Leute wohl nicht so wirklich gucken. Und der größte Insider-Erfolg der letzten Jahre war die Paramount-Produktion Yellowstone von Kevin Costner, wo es um Cowboys und Rinder und echte Männer geht. Und ich habe jetzt angefangen, diese Serie von Paramount zu gucken, Waco, über diese Belagerung einer christlichen Sekte in Texas. Und die schafft es tatsächlich ausgewogen, von beiden Seiten diese schreckliche Tragödie darzustellen, basierend auf einem Buch eines FBI-Agenten und eines der Sektenangehörigen, der das überlebt hat. Und sie stellen das wirklich sehr ausgewogen dar, wie die Regierung auch da ihre Kompetenzen überschritten hat und diesen gewaltsamen Exzess da provoziert hat. Und das ist etwas sehr, sehr, sehr Neues. Vor 5 Jahren bei unter der Biden-Regierung hätte das ganz anders ausgeschaut wahrscheinlich. Und das erinnert wirklich an die Hollywood-Wende, die Ronald Reagan in den 80er Jahren vollzogen hat, als es dann plötzlich so Filme gab wie Top Gun und Rambo und so patriotische Filme wieder gedreht wurden. So weit muss man zurückgehen, um solche nicht linken Filme aus Hollywood zu finden.
Ich danke dir für deine vielfältigen Einschätzungen. Wir hörten unseren US-Korrespondenten Colin McMahon zu aktuellen Medienthemen aus den Vereinigten Staaten. Herzlichen Dank.